Tanzstadt. Der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Ja, es gibt natürlich auch in dieser Woche wieder Neuigkeiten rund um den VfB Stuttgart. Sportlich auf der einen, vereinspolitisch auf der anderen. Und wir, Philipp, du und ich, grüß dich an der Stelle.
Grüß dich, Christian. Grüße gehen raus an euch da draußen. Gude.
Wir haben die Gelegenheit, uns mit Rainer Adrian zu unterhalten in dieser Woche und haben uns auch mit ihm ein bisschen ausgetauscht. Das ist ein Gespräch, das wir geführt haben, vorher aufgezeichnet und werden wir nachher an der Stelle, wenn wir dann sozusagen diesen Part beleuchten, für euch auch ausstrahlen, wie man so schön sagt. Ausgestrahlt hat der VfB nicht so wirklich viel am vergangenen Samstag in Leverkusen. Da gab es eine 2-5 Niederlage, über die werden wir natürlich sprechen und auch die versuchen ein bisschen einzuordnen. Mitgebracht hat Nicolas Gonzalez einen Muskelfaserriss, auch darüber wird es zu diskutieren sein. Steffen Görsdorf vom Institut für Spielanalyse hat sich das mal ein bisschen näher angeschaut. Und ja, am Ende das nächste wichtige Heimspiel für den VfB Stuttgart gegen die alte Dame, der Besuch der alten Dame sozusagen, Hertha BSC, auch das im Fokus der 145. Ausgabe.
Packung unterm Bayerkreuz steht da, ja. Ich muss ja mit einem kleinen Lächeln noch zurückdenken an den Kommentar von Carlos Ubina, der die wunderbare Überschrift hatte, bittere Pille für naive Stuttgarter. Und so war es dann aber doch auch ein bisschen. Naivität muss man ihnen, glaube ich, attestieren, ein Stück weit auch einfach, dass die Mannschaft zum ersten Mal in dieser Saison, finde ich, nicht den richtigen Zugang zu einem Fußballspiel gefunden hat. Also ganz, ganz schlechte erste Halbzeit, hat, glaube ich, auch jeder so gesehen, auch teamintern waren da entsprechende Stimmen zu vernehmen. Und dennoch hatte der VfB Möglichkeiten, dieses Spiel anders zu gestalten, beziehungsweise er hätte gewissermaßen Schützenhilfe benötigt. Ich glaube, wir alle wissen, was gemeint ist. Die Situation vor dem möglichen 2-2, Handspiel im Strafraum nicht gewertet. Der zweite mögliche Handelfmeter innerhalb kürzester Zeit, auch gegen Gladbach haben sie den Pfiff nicht bekommen. Es wurde weitergespielt und auf der Gegenseite fällt dann ebenfalls nach Warcheck wegen Abseitsüberprüfung das 3-1 und das war dann, glaube ich, schon der Knackpunkt im Spiel, oder Christian?
Definitiv, das ist ja das Verrückte, dass, wie du schon gesagt hast, der VfB eine schlechte erste Halbzeit spielt und trotzdem die Chance hatte, auch da wieder zurückzukommen. Da hat nicht viel gefehlt. Ich, diese leidige Handspielgeschichte, ich habe irgendwo auch im Netz gelesen, der VfB wird wahrscheinlich nie wieder irgendwie einen Handelfmeter zugesprochen bekommen. Ich glaube, ganz so dramatisch ist es nicht, aber das war nicht ohne. Der einzige Vorwurf, den ich in dieser Situation der Mannschaft machen würde, ist der, dass ist nur eine Wahrnehmung von mir gewesen. Ich saß nicht im Stadion, aber das, was ich gesehen habe, hatte ich halt den Eindruck, dass viele der VfB-Profis, die auf dem Platz standen, in dem Moment, als sie den Handelfmeter forderten, gewissermaßen abgeschaltet haben in der Situation. Und es gab ein, zwei Möglichkeiten, wo du besser hättest klären können, wo dann nochmal auch der Ball zum Gegner gespielt wurde. So ein bisschen in der Hoffnung, naja, bei der nächsten Unterbrechung, da wird es vermutlich schon den Handelfmeter geben. Und dann hat man sich halt hinten das 3-1 gefangen. Klar, es hätte den Handelfmeter geben müssen, aber du kannst dich natürlich nie auf das verlassen, was die Unparteiischen machen. Ich glaube, das ist etwas, das wir nicht erst seit der Pokalwoche gelernt haben letzte Woche. Das ist so ein bisschen der einzige Vorwurf, den ich mache in der Situation. Dann hau den Ball in Seiten aus und wart dann ab, was passiert, ehe du noch irgendwie in das 3-1 hältst, weil du hast gesagt, damit ist das Spiel entschieden gewesen.
Herzliche Grüße an Naui Ahamada an der Stelle, der Bundesliga-Debütant für den VfB Stuttgart. Der hatte nämlich die Option eigentlich schon, diesen Spielzug vollends zu unterbinden. Er hatte den Ball und hat dann eben bemerken müssen, dass es in der Bundesliga ein bisschen anders zugeht als gegen die TSG Baling oder den SC Freiburg 2. Da wird nämlich ein bisschen schneller angelaufen, ein bisschen schneller gepresst. Er hat den Ball verloren, anstatt vielleicht eine Klärung vollziehen zu können. Und dadurch ist dann das Tor gefallen. Über den VAR möchte ich mich ehrlich gesagt überhaupt nicht unterhalten, weil du kannst sendungsfüllend über diesen Quatsch, so ehrlich muss man es mittlerweile sagen, zu diskutieren, ja, ich war großer Verfechter.
Du warst.
Ich war's, ja. Mittlerweile muss ich sagen, schafft das bitte ab. Das hat so keinen Sinn mehr, wenn ich dann auch so Szenen sehe, wie beispielsweise dieser groteske Elfmeter in Fürth, der da gegeben wird, trotz Warcheck, wo nicht mal ein Kontakt stattfand und. Also das hat, für mich, macht das keinen Sinn mehr und man wäre gut beraten, glaube ich, auch im Sinne der Schiedsrichter, weil die sind ja auch mittlerweile in keiner Rolle mehr, die man irgendwie gut finden kann. Ja, das muss schnellstens da eine Lösung her und ich wage zwar zu bezweifeln, dass das Rad komplett zurückgedreht wird, aber so kann es einfach nicht weitergehen.
Nun ja.
Lichtblicke, Christian, Lichtblicke haben wir auch noch ein paar, immerhin, ja. Also die Einwechsler, Naoya Hamada haben wir angesprochen, so mittel, aber dafür Tommy und Sascha Kalajdzic, Erik Tommy, Sascha Kalajdzic, die haben sich dann doch recht gut gemacht.
Auf jeden Fall. Und vor allem, wie gesagt, für Erik Tommy freut es mich auch. Ich glaube, wir werden ja auch noch jetzt im nächsten Part darüber sprechen. Ich denke, es wird in den nächsten Wochen auch mehr Einsatzzeiten für Erik Tommy geben. Er hat ja auch selber jetzt gesagt, dass er sich wahnsinnig darüber gefreut hat. Er ist natürlich bisher meistens in so Situationen gekommen, in Bielefeld meine ich, und jetzt eben auch in Leverkusen, die ein bisschen undankbar waren. Und trotzdem hat es geschafft, dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken. In Co-Produktion mit Sascha Kalajdzic möchte ich eigentlich jeweils auch noch gerne den Abschluss von Sascha Kalajdzic hervorheben. Also zum einen beim 1-2, dass er sozusagen aus spitzen Winkel auf Radetzky zuläuft und dann dieser Chip, ich liebe sowas. Ja, ich glaube, 8 von 10 Stürmern bolzen einfach straight auf den Torwart und treffen ihn im Gesicht und er chippt das Ding einfach rüber, ein Träumchen. Aber auch die Verarbeitung oder der Abschluss beim 2-4 war es dann, glaube ich, auch Shampoo, würde Marco Arnautovic, den Landsmann, sagen.
Ich glaube, wir müssen nicht drüber reden, dass der Junge richtig gut kicken kann und dass ihm in den nächsten Wochen noch eine tragende Rolle zuteil werden könnte. Das gleiche gilt für Tommy. Ich habe es vor 2 Wochen ja schon angekündigt hier im Podcast gesagt, der Junge könnte ein Joker werden für die restliche Saison. Und jetzt durch die Verletzung von Nico Gonzalez kann es in beiden Personalien soweit sein. Ne? Muskelfaserriss im hinteren rechten Oberschenkel. Und zwar offensichtlich so gravierend, dass nicht die üblichen 2 bis 3 Wochen Ausfallzeit, die man bei Muskelfaserrissen normalerweise einplant, notwendig sind, sondern 5 bis 6 sind mal von Vereinsseite angegeben worden.
Vielleicht sind die auch von Vereinsseite angegeben worden, weil im März eine Länderspielpause ansteht und dann man möglicherweise auch dafür sorgen kann, dass Nicolas Gonzalez nicht ans andere Ende der Welt reisen muss. Gut, das ist Spekulation an der Stelle, aber
eine schöne Gedanke. Eine schöne, die habe ich mit einem Lächeln gutiert gerade, ja. Aber es ist natürlich auch so. Man muss schon sehen, Muskelfaserrisse können verschiedene Schweregrade haben. Es können ganz leichte sein, es kann nur ein Riss sein, es kann richtig schwer sein, es kann bis zum Muskelbündelriss dann irgendwann gehen. Und ich persönlich kenne die Stelle da hinten auch sehr gut. Ich hatte das beide Seiten schon mal, links und rechts. Das ist, wenn du dann nicht Profi bist und hast keinen Physiotherapeuten, der sich rund um die Uhr um dich kümmert und hast keine Stierblutinfusion, was man da sonst alles noch machen kann, ja, dann dauert das eine Weile. Aber ich habe 4 Monate gebraucht mit dem Kassenphysio, bis ich wieder normal laufen konnte, normal belasten konnte. Und da sind 5-6 Wochen schon ganz gut. Es ist einfach schwierig, blöde Stelle. Selbst beim Hinsetzen, du hast permanent halt auch Belastung auf dieser Muskulatur. Deswegen kann ich verstehen, dass der Verein da ein bisschen, sag ich mal, defensiver ist mit seiner Prognose.
Ist das denn so die klassische, also der Gedanke, den ich mir gemacht habe während des Spiels, ist das so die auch klassische Verletzung, die aufgrund von Überlastung passieren kann? Oder ist das etwas, was halt einfach so passiert? Ich bin tatsächlich ehrlich gesagt nicht so im Thema. Ich habe nur wahrgenommen, dass in Leverkusen beispielsweise Sosa nicht gespielt hat, wirklich der eine oder andere Spieler einfach mal eine Pause bekommen hat, um dem auch ein bisschen vorzubeugen, dass das nicht zu viel wird, jetzt aufgrund der ganzen englischen Wochen.
Solche Situationen passieren normalerweise, so war es bei mir eigentlich immer, entweder durch abruptes Anstarten einer Bewegung oder durch abruptes Stoppen, der Abbruch einer Bewegung. Und das Gefühl hatte ich, Letzteres ist passiert, er ist mit Radetzky so ein bisschen zusammengerasselt da, ist so ein bisschen abrupt, seine Ausfallbewegung wurde dadurch beendet und das ich glaube nicht, dass es auf Belastung zurückzuführen ist. Ich glaube sogar, dass Nico die Pause ganz gut tut, denn er hatte in den letzten 1-2 Spielen wieder so eine Situation wie die, über die wir so kurz vor Weihnachten geredet haben, nämlich er will es einfach zu sehr, er war ein bisschen verkrampft, hat er zumindest gewirkt, jemand, der ums Verrecken, auf Schwäbisch gesagt, versucht einfach hier heute was zu reißen und dadurch eigentlich eher kontraproduktiv agiert, ja, und ich glaube, die Pause tut ihm gut und ich glaube auch, dass das Kollektiv es auffangen kann. Wir reden über Silas Amagituka, 38 Torschüsse, 11 Tore, einer der Spieler mit der besten Conversion Rate in der Liga, dann haben wir natürlich Sascha Kalajdzic, der jetzt sehr viel Spielzeit in der zentralen Position vorne bekommen wird und Erik Tommy. Also ich glaube, da kann man schon was erwarten. Und wir haben auch noch Jungs wie Tongi Koulibaly gar nicht angesprochen.
Richtig. Und die ganze Geschichte rund um die Niederlage in Leverkusen, rund um die Verletzung von Nicolas Gonzalez hat sich auch unser Steffen Görsdorf mal ein bisschen näher angeschaut vom Institut für Spielanalyse. Wir haben ihn mal damit beauftragt, mal ein bisschen auf die Suche zu gehen. Phil, du hast gerade ein paar Namen genannt. Wie könnte diese Verletzung möglicherweise aufgefangen werden? Denn für den VfB stehen ja durchaus wichtige Spiele an in den vergangenen Wochen. Steffen, bitte.
Es ist wieder passiert. Bei der in jeder Hinsicht bitteren 2:5 Niederlage in Leverkusen musste Nico Gonzalez bereits in der 22. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Für den Argentinier kam Sascha Kalajdzic. Gab es darum einen Leistungsabfall im Angriff? Mitnichten. Der Österreicher avancierte neben dem ebenfalls eingewechselten Erik Tommy zum Topspieler der Partie im VfB-Dress. 2 Tore, 6 Torschussbeteiligung. Mehr lieferte keiner auf Seiten der Stuttgarter an diesem Spieltag. Und das war beileibe kein Zufall. Das sollte den VfB-Fans auch Hoffnung für die kommenden Wochen machen. Denn ein allzu schnelles Comeback ist von Gonzalez nicht zu erwarten. Vielleicht auch nicht anzuraten, denn für Stuttgarts Nummer 22 ist bereits die 3. Verletzungspause in dieser Saison. Sascha Kalajdzic hingegen ist topfit in dieser Spielzeit. In seinen 19 Einsätzen sammelte der Stürmer bereits 12 Torbeteiligungen. 8-mal traf er selbst, 4-mal legte der 2-Meter-Mann Tore auf. Damit landete der Österreicher direkt hinter Silas Wamangituka auf Platz 2 in puncto meiste Torbeteiligung im Team und vor Gonzales mit 9 Stück. Stuttgarts Nummer 9 allerdings allein auf seine Körpergröße zu reduzieren wäre unangebracht. Im Gegenteil, Kalajdzic ist variabel. Zwar zierte er 3 seiner 8 Treffer in der Tat mit dem Kopf, genauso viele jedoch auch mit dem rechten Fuß, als auch 2 Stück mit links. So variantenreich sein Abschluss ist, so ist der Angreifer auch nicht auf das eine klassische Muster festzunageln, wie er zum Abschluss kommt. Denn 3 Treffer erzielte Kalajdzic im Positionsangriff, 2 nach Standards und abermals 3 im Umschaltverhalten. Und noch was macht auch im Hinblick auf das Duell gegen Hertha BSC Mut. 60% seiner Torbeteiligung sammelte der Österreicher daheim. Und besonders gern trifft er in der Crunchtime. 5 seiner 8 Tore hat der Stürmer nach der 75. Minute erzielt. Passenderweise kassierte Hertha bereits 9 Gegentore, kurz vor Abpfiff. Schlechter sind diesbezüglich nur die direkten Abstiegskandidaten Mainz 05 und Schalke 04 mit 11 bzw. 13 Gegentoren.
Ja, also die Verletzung, fassen wir zusammen, ist bitter, aber im wahrsten Sinne kein Beinbruch. Was Besseres ist mir jetzt nicht eingefallen, sorry. Mhm. Der VfB wird die Phase überstehen und es ist natürlich auch ganz entscheidend, da werden wir nachher noch drauf zu sprechen kommen, gerade in diesen Heimspielen. Ja, also ist jetzt möglicherweise zu Hause das neue Auswärts, Hertha, Schalke, dazwischen ist noch Köln, elementare Spiele für den weiteren Saisonverlauf des VfB Stuttgart. Es gibt Lösungsansätze. Danke, Steffen. Und ich würde sagen, machen wir an der Stelle mal einen Cut. Wir haben heute Mittwoch, den 10. Februar. Es ist ungefähr Mittag und das ist der Stand, in dem wir diese Folge hier aufnehmen. Philipp, du möchtest noch was dazu sagen, bevor wir irgendwie überleiten?
Einen hätte ich noch. Die Gemengelage ist weiterhin sehr undurchsichtig.
In diesem Sinne, hören wir mal rein in unser Gespräch mit Rainer Adrian.
Dann lass mal reinhören.
Kommen wir nun zur großen Führungskrise beim VfB Stuttgart und Philipp und ich haben dankenswerterweise die Gelegenheit mit VfB-Mitglied Nummer 1070 zu sprechen, nämlich kein geringerer als Rainer Adrian. Rainer, grüß
Hallo,
dich.
Hallo, ich grüße euch auch.
Wir freuen uns, dass wir die Gelegenheit nutzen können und alles mal aufzurollen, über alles ein bisschen zu diskutieren, aber vor allem, und das ist unser Bestreben hier in diesem kurzen kleinen Gespräch, den Blick nach vorne zu richten. Also wie kann der VfB Stuttgart, die Fans, die Mitglieder diese Situation lösen, wenn es denn irgend möglich ist. Das heißt eher der Blick nach vorne, die Suche nach Ansätzen, das ist das, was hier so ein bisschen im Fokus steht und freuen uns, dass wir hier mit dir, wir haben uns vorher aufs Du geeinigt, für euch da draußen die Info, zur Verfügung stehst, um uns ein paar Fragen zu beantworten. Rainer, vielleicht mal vorweg die erste Frage, wie nimmst du das alles wahr? Wie tangiert dich auch das und trifft dich vielleicht auch persönlich, was da in den letzten Wochen und Monaten beim VfB passiert ist?
Ja, natürlich trifft uns das alle auch persönlich, im persönlichen Umfeld und jeden Tag neue Meldungen zu lesen, die teilweise richtig sind, teilweise falsch, Halbwahrheiten. Das ist sehr unangenehm und es macht tatsächlich was mit dir als Person, weil es dann wiederum wirklich um Tarnen, Täuschen und Tricksen geht und nicht um persönliche Empfindungen. Die Empathie unter den Teilnehmern ist völlig auf der Strecke geblieben. Und so bleibt halt nur noch der Streit übrig. Und das ist nicht gut für den Einzelnen, aber auf jeden Fall nicht gut für den VfB Stuttgart.
Als außenstehender Beobachter, Begleiter hat man den Eindruck, dass sich dieses Rad nur noch schwer, eigentlich eher gar nicht mehr zurückdrehen lässt. Wie ist dein Eindruck?
Ja, es ist schwierig zu sagen. Natürlich idealtypischerweise wäre es die beste Lösung möglicherweise. Also wenn man mal rein theoretisch vorgeht. Es waren ja auch schon Schlichtungsgespräche im Gange. Es waren ja auch schon Männergespräche unterwegs. Da ist jetzt nichts publik geworden. Ich weiß jetzt auch nichts. Momentan macht man, sag mal, das Business ist vollkommen in Ordnung, wie es momentan abläuft. Aber die Narben sind natürlich schon sehr dick.
Du begleitest den VfB Stuttgart ja auch schon lange und hast auch viele Ups und Downs miterlebt mit dem Verein, auch sportlich Erfolge, Tiefschläge und auch, ich sag mal, vereinsintern ja auch die eine oder andere Sache mitbekommen. Wie nimmst du, also hättest du dir träumen lassen, das ist der falsche Ausdruck, ich versuche da den richtigen, und hättest du je erwartet, dass es mal zu solchen Rissen innerhalb des Vereins kommen kann? Auch mit Blick auf, es gab ja auch schon viele, sag ich mal, Machtkämpfe, auch in Führungspositionen beim VfB Stuttgart, aber dass es mal so weit kommen würde, hättest du das gedacht?
Also ich bin ja tatsächlich schon lange beim VfB in verschiedenen Aufgaben tätig und jetzt seit März im Aufsichtsrat, sowas hat es bis jetzt noch nie gegeben, also zumindest was ich erinnern kann. Und das bedauere ich natürlich. Also seit März, wie gesagt, bin ich im Aufsichtsrat, spreche hier aber auch als Mitglied natürlich. Ich bin nicht die Stimme des Aufsichtsrats hier, sondern eben auch als Mitglied, möglicherweise auch Mitglied der Koordinierungsgruppe, wenn es um Datenaffäre geht. Aber sowas war mit Sicherheit in dieser Ausprägung noch nicht da.
Du hast gegenüber unserer Redaktion gesagt, der VfB muss jetzt einen kühlen Kopf bewahren, wir alle, die wir da Entscheidungen treffen müssen und dann schauen, wie man da möglichst konsequent entscheidet, handelt und irgendwie nach vorne kommt. Gibt es seitdem Konkreteres in diese Richtung? Man weiß jetzt mittlerweile, dass die Mitgliederversammlung nicht wie am 18. März stattfinden wird. Sie wird später stattfinden. Es sind immer noch keine Präsidentschaftskandidaten benannt beispielsweise. Was muss denn in dieser Causa, sag ich mal, schnell passieren oder sollte schnell passieren, damit man da einfach mal nach vorne kommt?
Also ganz wichtig ist, dass tatsächlich der Blick nach vorne geht, so wie wir es jetzt hier auch gesagt haben. Man kann gerne mal so Blick zurück, der gehört auch mit dazu, um irgendwie Fazit zu ziehen. Das sind auch noch Dinge zu entscheiden und aufzuarbeiten, ganz klar. Aber immer mit der Perspektive, was nützt dem VfB in der Zukunft? Und da müssen wir halt die Datenaffäre nennen, die ja jetzt viel zu lange gedauert hat, bis sie aufgeklärt war. Und steht aber jetzt, wenn man in die Zukunft guckt, kurz vor der Aufklärung. Die Berichte sind da, die rechtliche Einschätzung wird gemacht und dann werden daraus sich Entscheidungen ergeben, die man ganz transparent auch den Mitgliedern mitteilen muss. Ja. Das nächste ist natürlich die Mitgliederversammlung. Da wird heute, glaube ich, eine Entscheidung getroffen, wann und wie wann die stattfinden soll oder ja, und das wäre dann auch, dann weiß man das letztendlich auch. Ja. Und dann geht es natürlich um die Präsidentschaftskandidaten. Da muss der Beirat, das zuständige Gremium, natürlich auch dann Entscheidungen bekannt geben, treffen. Es ist natürlich wichtig, dass man alles berücksichtigt. Und ich muss eigentlich auch sagen, dass das, was jetzt momentan im Beirat läuft, ich weiß nicht, wer sich als Beiratsmitglied, das wird ja auch nochmal ein zusätzliches Beiratsmitglied gewählt. Und man weiß auch nicht, wer kandidiert, außer dem Herrn C., der sich ja selber öffentlich gemacht hat. Also da stimmt wohl im Gremium die Geheimhaltungsvereinbarung doch. Und ich hoffe, sie kommen zu guten Entscheidungen.
Eine Frage, die natürlich die Mitglieder und auch die Fans beschäftigt, ist die ganz lapidare. Kann sich ein Vereinsbeirat oder generell ein Gremium, das die Kandidaten zur Wahl aufstellt, kann es sich der Vereinsbeirat in dem Fall leisten, einen zuvor legitim gewählten Präsidenten nicht zur Wiederwahl aufzustellen, namentlich Klaus Vogt? Wie stehst du zu der Frage?
Ja, ganz wichtiger und natürlich kritischer Punkt, wo man nicht mit Ja oder Nein beantworten kann. Die Satzungen sehen vor, die Satzung AG ist ja auch noch sehr jung. 2017 entstanden, bis jetzt unverändert geblieben. Man hat da sicherlich auch Erfahrungen gemacht, dass an der einen oder anderen Stelle noch was verändert werden muss. Das steht auch auf der Agenda. Es gibt eine Satzungskommission, die sich damit beschäftigt. Und in der Tat ist es so, dass die Satzung nicht vorgibt, dass der amtierende Präsident unbedingt ein Kandidat sein soll. Es steht nach wie vor drin, dass halt ein oder zwei Kandidaten benannt werden. Rein gefühlsmäßig muss man natürlich sagen, selbstverständlich muss der amtierende Kandidat auch zur Wahl stehen. Man könnte theoretisch noch zwei zusätzliche daneben nominieren. Das gibt die Satzung aber momentan nicht her. Es müssten schon große Verfehlungen sein in der Amtszeit, wenn man darauf verzichtet.
Siehst du das als realistische Möglichkeit an, dass es so weit kommen könnte?
Also inzwischen ist es natürlich schwierig auszuschließen. Der Krach und die, sag mal, die Leaks von verschiedenen Seiten sind natürlich schon sehr stark. Es könnte natürlich auch Fehler passiert sein in der Amtszeit, die bewertet werden müssen, die ich aber jetzt als Aufsichtsrat nicht bewerte. Das ist nicht meine Aufgabe. Und deswegen muss das entschieden werden im Beirat und dann eben auch transparent erklärt werden, was passiert überhaupt mit der Gesamtentscheidung.
Und dann ist ja noch das Thema eines potenziellen Wahlkampfs, der diesen Kandidaten irgendwie zur Verfügung stehen müsste im Endeffekt. Ja, das bedingt ja eigentlich, dass die zeitliche Möglichkeit dazu erstmal gegeben sein muss. Das heißt, es wäre zumindest ein logischer Vorschlag, wenn man sagen wir, also diese Mitgliederversammlung muss ein Zeitraum zwischen Benennung der Kandidaten vom Beirat und der eigentlichen Versammlung müssten beispielsweise 6 bis 8 Wochen Minimum sein. Dann wäre es fair, dann hätte jeder Kandidat, der aufgestellt wird, ins Rennen geschickt wird, die Möglichkeit, entsprechend für sich zu werben. Das ist ja bisher noch vollkommen ausgeblieben.
Ja, ganz wichtiger Punkt, vor allen Dingen, wenn halt die Kandidaten nett bekannt sein sollen bei den Mitgliedern, ne? Dann muss man dringend genug Möglichkeiten geben, sich vorzustellen, dass sie glaubhaft eben auch die Fan- und Mitgliederinteressen vertreten. Das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich für meinen Teil sehe eben auch tatsächlich die Mitgliederversammlung und die Mitglieder als oberstes Gut an im e.V. Das ist eine unbestrittene Tatsache. Und deswegen muss das ganz, ganz transparent sein, was man entscheidet, muss begründet werden. Und wenn es dann neue Kandidaten gäbe oder ein neuer Kandidat ist er auf jeden Fall, dann müsste der auf jeden Fall viel, viel Zeit, also ist ja jetzt genauso, mindestens 4 Wochen. Wenn wir zurückdenken, Wahlkampf Vogt Riedmüller, das hat bestimmt 6 Wochen gedauert.
Ja, ganz sicher.
Ja, und das Gleiche würde ich auch erwarten für einen neuen. Es ist ja sowieso erschwerte Bedingungen. Du kannst ja jetzt nicht mehr nach Bad Waldsee fahren zum Fanclub. Das müsste alles digital ablaufen. Also diese Herausforderung haben wir natürlich so oder so. Keiner kann natürlich auch sagen, ob im Sommer das besser ist oder im September das besser ist. Also diese digitale Herausforderung haben wir natürlich. Und wir haben jetzt einige Mitgliederversammlungen erlebt. Jetzt auch, sind ja einige dabei, 2017 dann noch zu attackieren, wegen Problemen bei der Abstimmung, was eigentlich erledigt ist. Und 2019 hat es ja auch Probleme gegeben. Also da hoffe ich, dass die Technik so weit fortgeschritten ist, dass es funktioniert.
Ja, aber man, also das ist schön, dass du das hoffst, aber ich halte das für relativ schwierig, wenn man roundabout 72.500 Mitgliedern die Möglichkeit theoretisch geben müsste, daran teilzunehmen. So viele werden es nicht. Das lehrt ja auch die Erfahrung der letzten Jahre, auch bei brisanten Veranstaltungen, wo es um die Ausgliederung ging, waren es 14, glaube ich. Ich halte es ehrlich gesagt für nicht möglich, das durchzuführen komplett digital. Wären wir jetzt, also wieder, da sind wir wieder bei den Zeiträumen, 6 bis 8 Wochen. Die Regierung hat auf dem Weg, als wir hierher gefahren sind, hat die Nachrichtenagentur verkündet, die Regierung möchte den Lockdown bis zum 14. März verlängern. Ich würde sagen, irgendwo Mitte Mai, würde ich mal schätzen, oder nach der Saison wäre eine Möglichkeit gegeben, das als Präsenzveranstaltung im Stadion beispielsweise zu machen, wo die Räumlichkeiten groß genug sind. Wie siehst du das? Also sagst du lieber Zeit lassen und das Präsenzveranstaltung machen oder eben digital? Zumal es ja auch von Vereinsbeiratsseite beispielsweise in den letzten Monaten immer wieder Äußerungen gab und auch die Mitglieder entsprechend abgestimmt haben gegen Briefwahl beispielsweise. Also es ist ja eigentlich gar keine keine Handhabe da, beziehungsweise die Erfahrung, WLAN-Gate und so weiter der letzten Jahre lehrt, da sind schon viele, viele Fallstricke irgendwo drin.
Ja, die Fallstricke sind da, wir lernen alle irgendwo dazu, das Zeitalter der Digitalisierung kann man nicht aufhalten, also irgendwo müsste man das trotzdem hinbekommen. Es geht tatsächlich darum, wir haben ja schon mal die ganze Sache verschoben. Grundsätzlich bin ich bei allen grundsätzlichen Sachthemen, die entschieden werden müssen, nicht für verschieben, sondern für entscheiden. Und dann haben wir eine klare Aufgabe, das dann umzusetzen in der Zukunft. Wenn wir jetzt in Juni oder Juli oder wann auch immer kommen, ja, dann muss ich aber das zusammenlegen. Ja. Du kannst ja nicht im Juli eine Mitgliederversammlung machen, im September schon wieder. Was macht das denn für einen Sinn? Ja, dann haben wir aber eine komplett ausfallen lassen. Also das sind dann auch Rechtsfragen, die da mit reinspielen. Und dann gibt es natürlich eine Mega-Veranstaltung. Ja? Da wird alles gewählt. Ja? Da wird alle Gremien, also Beirat wird gewählt, dann wird das Präsidium gewählt, dann wird der Präsident gewählt, alles in einer Mitgliederversammlung. Das hat man ja absichtlich irgendwo entzerrt, damit es eben nicht passiert und man weiß dann nicht, was rauskommt.
Damit genügend Zeit ist für Redebeiträge, beispielsweise für solche wie deinen bei der letzten,
Das wäre so ein Punkt gewesen, an dem ich jetzt tatsächlich eingehakt hätte. Klar, wir diskutieren auch pandemiebedingt. Wir wissen nicht, wie es aussieht, die Thematik Präsenzveranstaltung, digitale Veranstaltung. Aber du, Rainer, weißt ja auch eben aus der Vergangenheit, dass dein Wortbeitrag damals bei der Mitgliederversammlung 2019 eben auch so eine Stimmung erzeugen kann, auch Menschen mitnehmen kann und ja, auch für Entscheider, sage ich auch mal, Dinge wahrnehmbar werden. Wie sehr nimmst du denn das wahr, was auch gerade so von Mitgliederseite, auch von Fanseite passiert? Also die sind nicht im Stadion, aber äußern sich natürlich trotzdem und sind natürlich ebenso besorgt. Wie nimmst du da so generell die Stimmung wahr?
Also die Stimmung, also zumindest die sich dann äußern, die Fangruppierungen, ich denke mal, die sind ja auch Mitglieder, die nimmt man natürlich wahr und die muss man ganz, ganz ernst nehmen. Also das Thema müsste ganz oben auf der Agenda sein, mit den Leuten in Kontakt zu treten und denen Dinge zu erklären, mitzuteilen, was die Pläne sind in Zukunft und wie man dann eben mit den Mitgliedernrechten umgeht. Da hat man Vertrauen total verspielt mit der Datenaffäre, wo eben da auch möglicherweise oder Ghostwriter unterwegs waren. Und jetzt eben auch die Aktion Hitzesberger Präsidentschaftskandidat, also die sind schon sehr gebeutelt und deswegen muss man jetzt unbedingt die Mitglieder mit ins Boot holen, aber momentan hat man den Eindruck, dass wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich habe auch gesagt, die Ausgliederungsversammlung 2017 ist jetzt irgendwie auch rechtlich abgeschlossen, das ist meine Meinung. Und dann kann man doch jetzt nicht wieder anfangen, die Mitgliederversammlung nochmal nach hinten aufzurollen und vielleicht den EV wieder einzuführen. Also wenn einer das will, dann geht er sicherlich zu weit. Aber wenn du das jetzt wieder sagst, jetzt als Rainer Adrian, dann habe ich auch schon wieder Mitteilungen bekommen, zu sagen, ja, was haben sie mit dir denn gemacht? Ja? Du warst doch vorher irgendwie Mitgliederseite. Und wehe, du sagst irgendwie, der Daimler ist ein wichtiger Partner für den VfB Stuttgart und wir sind froh, dass wir ihn haben und wenn es Probleme gibt, dann klären wir das auch mit Einzelpersonen oder mit der Firma und das ist der Mitinhaber der AG. Ja. Also wir müssen dringend da wieder eine Basis finden zwischen EV und AG, ja. Und das geht nur über einen Fandialog.
Ich glaube, das ist tatsächlich eines der größten Probleme, größer noch als die Personalien, die jetzt beispielsweise zu entscheiden sind, zu denen komme ich gleich, aber tatsächlich, dass sag ich mal, die Diskussionsebenen von diesen klassischen eine Seite, zweite Seite, schwarz-weiß, Grautöne, differenzierte Betrachtung, all das ist momentan in dieser Hitze der Debatte überhaupt nicht mehr möglich. Das ist tatsächlich eines der größten Probleme. Würde es helfen, denn das fordern ja viele, die sagen, okay, du hast vorher auch gesagt, ESECON-Bericht ist da, rechtliche Bewertung findet gerade statt. Daraus ergeben sich personelle Konsequenzen oder müssten sich ergeben nach allem, was man bisher weiß. Wäre das eine Möglichkeit zu sagen, okay, also die Leute fordern Köpfe im Endeffekt, ja, wir lassen sie jetzt rollen, weil die rechtliche Lage aufgrund der Ermittlungen das auch hergeben. Würde das überhaupt reichen? Wäre das eine Möglichkeit?
Dass Konsequenzen irgendwie getroffen werden müssen, ist ja
das ist unstrittig, das ist
irgendwie
klar.
Irgendwie klar. Das war schon aus dem Zwischenbericht, sind ja da Dinge schon festgestellt worden, was Datenweitergabe angeht. Aber das ist wirklich ein komplexer Vorgang insgesamt. Ja. Der 16, 17 war die Datenschutzverordnung noch nicht da aus 2018. Dann gibt es die Mail 18. Alles das, was der Kicker halt da angeleiert hat, das sind unterschiedliche rechtliche Bewertungen da, sind unterschiedliche handelnde Personen dazu. 18 Guerilla-Marketing kommt dann noch dazu. Das betrifft aber nur 16, 17. 18 ist wieder LFDI, Datenschutz und so weiter. Also das sind ganz unterschiedliche Problemstellungen, die man natürlich jetzt demnächst sicherlich aufklärt, denn die Fans informiert und irgendwelche Konsequenzen in den Gremien trifft. Die Gremien sind dann halt Vorstand und Aufsichtsrat. Und das wird alleine nicht reichen, um das Gesamte zu befrieden.
Dann machen wir es doch mal konkret, Rainer, wenn wir dich jetzt schon da haben. Ja, wir haben jetzt Februar 2021. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir haben Februar 2022. Die Pandemie ist hoffentlich überwunden in den größten Teilen. Was muss aus deiner Sicht konkret noch passieren, damit auch die Gräben, die momentan beim VfB Stuttgart herrschen, überwunden werden können? Was sind die ersten Sachen, die jetzt angegangen werden müssen?
Also natürlich sind wir jetzt als allererstes bei der Datenaffäre. Die Ergebnisse liegen vor und ich denke, da werden die Gremien jetzt demnächst irgendwann tagen und dann auch zu Entscheidungen kommen, die kommuniziert werden. Und dann wird das wieder begutachtet, war das jetzt okay, war das nicht okay. Aber die Entscheidungen sind getroffen dann und die Datenaffäre ist dann einfach abgehakt. In den verschiedenen Sparten 16, 17, 18 könnte das natürlich noch ein bisschen dauern, aber wenn man da Fehler gemacht hat, 18, dann muss man die halt, dann muss man die Schuld eingestehen und die Konsequenzen daraus tragen. Und glaubhaft versichern, dass zwischen 16, 17 und vor allen Dingen auch nach der Datenschutzverordnung im April 2018 sich ja einige Dinge optimiert haben beim VfB. Also ihr dürft ja niemand dran glauben, dass der Stand 2018 jetzt auch noch zutrifft beim VfB, was Datenschutzrecht und so weiter angeht. Da hat man starke Maßnahmen getroffen, um zu verhindern. Und jetzt erst recht nochmal, nachdem sich der LFDI eingeschalten hat, ist es ganz wichtig, und dass man hier die Basis einfach stärkt. Und das ist auch schon erfolgt. Also das ist ja mal letztendlich Punkt 1. Dann muss man die Präsidentschaftskandidatur jetzt einfach klären und dann aus dieser Klärung heraus muss man den Mitgliedern versuchen zu verdeutlichen, dass tatsächlich die Fans im Verein gut aufgehoben sind. Und deswegen ist für mich auch immer die Wichtigkeit gewesen, dass man sagt, EV-Belange und AG-Belange darf man nicht vermischen. Das eine ist die Mutter und das andere ist die Tochter. Und da kann man jetzt auch personell nichts vermischen, sondern wir müssen versuchen schon, den EV eigentlich zu stärken in der gesamten Gemengelage. Und die Stärkung geht natürlich nur über die Mitglieder und über das Aktienpotenzial, was man da hat. 89,1, was weiß ich, 2,5% der Aktien liegen beim EV. Und da muss man den Mitgliedern glaubhaft versichern, dass ja ihre Stimme zählt. Und die Stimme dann letztendlich auch dann vom EV-Präsidium in den Aufsichtsrat hineingetragen werden. Also es könnte sein, dass sie die paritätischen Verhältnisse dort verändern müssen, sollen, können. Und solche Dinge muss man zukunftsorientiert einfach aufzeigen.
Ich bin übrigens froh an der Stelle, dass das Wort Gemengelage diesmal nicht von uns, Philipp, gefallen ist, sondern es ist eins unserer.
Ach so, das ist euer Lieblingswort. Ja.
Das genau. Ist wohl so.
Haben Sie mal überlegt, Synonyme für das Ding?
Nee, so weit sind wir noch nicht, Rainer, so weit sind wir noch nicht. Ich musste gerade sehr grinsen, ja. Ich danke dir erstmal für die Einschätzung, auch für die offenen Worte. Wir werden natürlich das in den nächsten Wochen gewohnt intensiv begleiten müssen, können, dürfen, je nachdem, wie man das sehen möchte. Dann schauen wir mal, was sich in den nächsten Tagen hinsichtlich der von dir angesprochenen Punkte tun wird und ob es die Gremien tatsächlich schaffen, diese Diskussion, wieder zu versachlichen und ein Stück weit die Mitgliedschaft auch wieder mehr zu vereinen, denn schlussendlich geht's, das darf man, glaube ich, bei allem nicht vergessen, um den Club. Und das ist in den letzten Wochen und Monaten, so ist mein Gefühl, bei dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen ins Hintertreffen geraten.
Ja, genau so ist es.
Vielen herzlichen Dank, Rainer.
Danke euch. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen zur Befriedung beigetragen.
Das war unser kurzes Gespräch mit Rainer Adrian. Er hat natürlich, merkt man ihm an, schon ein bisschen nicht überall die Katze aus dem Sack lassen wollen, hat aber doch auch ganz deutliche Worte gewählt, was ich gut finde bei Rainer. ist sein Ansatz generell. Der ist konstruktiv, er ist nach vorne gedreht und er hat einfach im Blick das Wohl des großen Ganzen. Ja, man muss natürlich beispielsweise auch sehen, es ist ja irgendwo legitim, dass aufgrund der Verfehlungen, die es offensichtlich gab, Köpfe gefordert werden. Dass da Personalien im Raum stehen, die geklärt werden müssen. Doch das bringt ja noch eine weitere Frage mit sich, nämlich die, wer soll denn nachfolgen? Also du brauchst ja irgendwie, du kannst jetzt nicht einer Seite sagen, alle raus, hier Köpfe rasieren und hast aber keine adäquaten Personal in der Hinterhand, die dir diese Positionen besetzen und die dir weiterhelfen, dieses Dilemma irgendwie aufzuklären. Ja? Vereinsbeirat gibt's einen Posten, hat er angesprochen, dann haben wir die Thematik bei der eigentlichen in diesem Jahr noch anstehenden Mitgliederversammlung ist der Vereinsbeirat als solches zu wählen, die Spitze beispielsweise. Ich kann an der Stelle nur appellieren, dass es Menschen gibt oder Menschen geben sollte, sagen wir es mal so, aus der Mitgliedschaft, die einfach versuchen, sich da mehr einzubringen, ja, als das vielleicht in der Vergangenheit der Fall war.
Und ich glaube, auch die vergangenen Wochen, so dramatisch und so teilweise auch wirklich niederschmetternd sie für den VfB und alle, die es mit ihm halten waren, haben die vergangenen Wochen trotzdem gezeigt, dass es diese Menschen noch gibt, also Menschen, die sich für den VfB interessieren, die mitfiebern, die mitleiden, die sich aber auch einbringen wollen, die sich engagieren wollen. Die eine oder andere Person hat man vielleicht auch in unserem Podcast zu Gast und. Es sind Fans, es sind Mitglieder, es sind auch Menschen wie Christian Riedmüller, an den ich zum Beispiel denke, ja, von dem wir es auch schon hatten, der sich da auch einbringt. Also der VfB beschäftigt gerade viele Menschen und es ist aber nicht so, dass es diese Menschen nicht gäbe, die da möglicherweise übernehmen könnten. Und genauso wie du es gerade gesagt hast, Philipp, bei Rainer Adrian hatte ich einfach auch den Eindruck, da ist jemand, dem geht das auch an die Nieren, was gerade passiert beim VfB Stuttgart passiert. Und der möchte aber, und das war so dieser Grundansatz, den wir hatten, es muss ja jetzt weitergehen. Also es bringt ja jetzt nichts, großartig zurückzuschauen, wenn dann diese Datenaffäre, und das hat er auch gesagt, aufgearbeitet ist, und zwar bis zum allerletzten, so, dann gilt der Blick nach vorne und dann muss der VfB in ruhige Fahrwasser kommen. Und ich finde das wichtig, dass jemand, der ja auch so eine Größe im Verein ist und auch schon in der Vergangenheit gespielt hat in verschiedenen Positionen und jetzt eben auch noch, sich da einbringt und sagt, hey Leute, reißt euch mal zusammen, wir müssen hier an der Stelle weiterkommen.
Ja, bin gespannt, wie es weitergeht. Also das ist natürlich erstmal noch, bleibt es ein Dauerbrenner-Thema und hat hoffentlich bekommt es irgendwann auch die Komponente, dass sich mal Diskussionen irgendwie versachlichen, ja, dass man versucht, wie gesagt, ein bisschen mehr lösungsorientiert irgendwie zu agieren, sich zu äußern und nicht nur, dass da ständig Leute Fingerpointing betreiben und gegeneinander und du hast aber dies und da und funktioniert ja so nicht. Ja. Nichtsdestotrotz, es wird spannend bleiben, das können wir glaube ich an der Stelle einfach mal so als Haken setzen und dann würde ich gerne mich mal um den Nachwuchs kümmern an der Stelle.
Sehr gerne.
NLZ News, Neues von den Nachwuchsmannschaften.
4:0 beim KSV Hessen in Kassel haben die Jungs von Frank Fahrenhorst am Wochenende mitgebracht. Das ist also da ganz komisch, irgendwie eine Parallele auch zu bemerken zum VfB 1, also zu den Profis. Da läuft's auswärts auch deutlich besser als zu Hause. Beim VfB 2 ist man, glaube ich, jetzt in der Regionalliga Südwest auf Position 2 der Auswärtstabelle, Heimtabelle Platz 15 oder 16.
Ist schon kurios.
Ist wirklich kurios, ja. Und da geht's halt nicht so mit von wegen, lass uns mal versuchen, irgendwie die Rhythmen aufzubrechen und wir machen mal eine Nacht im Hotel. Das ist da gar nicht drin, ja. Sondern die fahren halt hin und kicken. Ich finde es auch immer wieder krass, wenn du diese Filme siehst, ja, oder die Mitschnitte von den Plätzen. Ich meine, ey, das ist Bezirksliga-Format so. Ja. Du gehst auf irgendeiner Gummimatte da in Kassel, kickst du da und also das ist schon abgefahren. Die Geschichte mit Steinbach ist zum fünften Mal abgesagt worden, eben auch, weil wir, glaube ich, alle, ihr müsst ja nur aus dem Fenster gucken, gerade hier in einem Winter sind in Deutschland, den man hier schon länger nicht mehr gesehen hat. 5 Versuche, 5 Absagen. Es ist noch kein Nachholtermin gefunden und deswegen müssen wir davon ausgehen oder können davon ausgehen, dass der VfB an diesem Sonntag um 14 Uhr gegen den FC 08 Homburg sein nächstes Heimspiel bestreitet, sein nächstes Ligaspiel bestreitet und vielleicht auch mal zu Hause wieder einen Erfolg einfährt. Übrigens, Christian, kleine Quizfrage. Wie hieß der Kondomhersteller, der auf der Brust des FC 08 Homburg mehr oder minder die erste zugelassene Brustwerbung in der Bundesliga-Geschichte war. Wie hieß dieser Kondomhersteller?
Quizfragen aus der Hölle. Ah, oh Mann, ich weiß es eigentlich, aber ich weiß es doch nicht. Ich sage jetzt mal Billy Boy.
Das war die Kondommarke London.
Natürlich.
Von der London Rubber Company. Sehr, sehr großartig. Ich habe diese Tage mir ein Buch gekauft. Ich kannte das natürlich schon vorher, aber ich bin deswegen auch wieder drauf gestoßen. Diese Woche ein Buch gekauft von dem Autor Stefan Apenowitz, der sich um die Geschichte der Bundesliga-Trikots verdient gemacht hat, von 1963 bis heute. Ein toller Bildband mit tollen Geschichten, natürlich auch VfB-Exponate da drin zu sehen. Und ich glaube, ich muss den guten Mann mal anrufen, dass wir vielleicht mal in den nächsten Wochen eine Folge zusammen machen, um meiner großen Leidenschaft zu frönen, nämlich dem Trikot und dem Trikot sammeln.
Vielleicht holen wir an der Stelle auch nochmal das Stück von unserem Kollegen Henning Jochum raus, der, glaube ich, vor ein paar Wochen ja was über die verrücktesten Trikotsponsoren in der Bundesliga-Geschichte gemacht. Also auch sehr sehenswert.
Da kann ich dir jetzt schön eine reindrücken, weil da war nämlich das London-Trikot vom FC 08 Homburg natürlich dabei. Ja, aber du hast mal wieder Hennings Bilderstrecke nicht gelesen. So.
Entschuldigung, Henning. War aber trotzdem toll, die Bilderstrecke.
Bilder wird es auch geben an diesem Samstag, und zwar aus dem Stuttgarter Stadion vom Spiel VfB Stuttgart gegen Hertha BSC. Ich habe kein gutes Gefühl, Christian.
Ja, das merke ich bei dir auch schon so ein paar Tage lang. Also wir haben ja am Samstag während des Leverkusen-Spiels so ein bisschen hin und her geschrieben. Du sagst so, du möchtest nicht unken. Ich kann das verstehen, bin aber noch optimistisch. Fakt ist, ich habe es am Anfang der Folge schon mal ein bisschen anklingen lassen, der Spielplan meint es ja ähnlich gut wie in der Hinrunde, das sind dieselben Gegner nämlich, ja, das ist ganz logisch, aber das, was der VfB in der Anfangsphase der Hinrunde auswärts gepunktet hat, muss er halt jetzt zu Hause punkten. Ich will jetzt nicht sagen, oh, in der Rückrunde gibt es jetzt keinen Auswärtssieg, weil es keinen Heimsieg gab, nee, das nicht, aber wenn du natürlich so Ergebnisse holst wie in Leverkusen, 2-5, ja, oder in Freiburg davor, 1-2, dann bist du natürlich in gewisser Weise dazu verdammt, zu Hause zu punkten. Und jetzt spielst du gegen einen Gegner mit Hertha BSC, der wahnsinnig unangenehm ist. Zum einen, weil Hertha BSC per se irgendwie bei mir irgendwas Unangenehmes auslöst. Ich kann es gar nicht sagen, warum. Ist auch eine andere Geschichte. Aber
Lars Windhorst Army. Hashtag Lars Windhorst Army.
Das ist das eine. Das andere ist auch ja die Tatsache, wie jetzt bei der Hertha auf dem Transfermarkt tätig geworden ist. Ich muss nur den Namen Sami Khedira nennen. Auch da gibt es natürlich Stimmen und die kann ich auch verstehen. Bei mir im Freundeskreis hat jemand mal gemeint, das, was für die Hertha jetzt Sami Khedira ist, hat der VfB mal mit Mauro Camoranesi gemacht, nämlich einen altgedienten Weltmeister zu holen, der nichts reißt. Kann man so sehen.
Mauro, kann man.
Ich kann aber dieses Gefühl von dir schon nachvollziehen, weil es einfach ein unangenehmer Gegner und du solltest es halt schon, naja, sagen wir mal, zumindest nicht verlieren, aber eigentlich solltest du es gewinnen, damit du da wirklich wegkommst.
Die sind nicht so schlecht, wie sie kicken, also wie sie Ergebnisse wohl, so rum ist es vielleicht besser formuliert. Pal Dardai wieder zurück, hat erstmal die klassischen Kniffe eines Feuerwehrmanns rausgeholt, Torwart gewechselt,
Luke Bacchio war nicht im Kader, steht plötzlich in der Startelf.
Genau, richtig, bisschen hart durchgewechselt, um auch mal zu zeigen, hier hat jeder eine Möglichkeit. Dann hast du die beiden Rückkehrer schon angesprochen, Santiago Silva, Sami Khedira. Die Qualität, sag ich mal, auf dem Papier von Hertha ist deutlich besser als beim VfB. Also rein individuell betrachtet jetzt, ja, dass die Mannschaft nicht funktioniert, sehen wir natürlich alle 5 Niederlagen in Folge. Aber irgendwann kommt halt auch nach der heftigsten Niederlagenserie der Breakthrough-Moment, der Moment der Umkehr. Turnaround, nenn's wie du es willst. Und ich glaube, der kommt am Samstag in Stuttgart.
Ich hoffe natürlich inständig, dass du nicht recht hast. Wer aber in den allermeisten Fällen recht hat, das ist unser Jonas Bischofberger, unser Taktikexperte. Den haben wir natürlich angesetzt auf den kommenden Gegner des VfB, Hertha BSC. Wie sind die so taktisch drauf? Was macht sie aus? Vor allem jetzt auch nach den Wintertransfers, da steht ja schon auf Teilen andere Mannschaft auf dem Platz als in der Hinrunde, auch natürlich nach dem Trainerwechsel. Und unser Jonas hat sich das alles mal angeschaut in seiner
Die Mein VfB Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
Bei Hertha BSC ist derzeit vieles neu. Ein paar neue Spieler, ein neuer alter Trainer, muss man sagen. Und tatsächlich geht Hertha jetzt die Spiele auch durchaus so ähnlich an wie in den letzten Jahren unter dem Trainer Pal Dardai. Dieses charakteristische 4-4-2-Mittelfeldpressing ist zurück. Dazu wirkt die Offensive verbessert. In der Hinrunde hatte Hertha oft das Problem, dass die Offensivspieler nicht so richtig harmoniert haben. Und jetzt mit Wladimir Darida auf der 10 haben sie wieder so einen Spieler, der das Ganze ein bisschen verkleistern kann, der so zwischen den kreativen Aktionen von Kunja und den Läufen von Luke Bakio zum Beispiel einfach nochmal eine Zwischenstation sein kann und dadurch das Ganze ein bisschen besser verbindet. Was im kommenden Spiel für Hertha spricht, ist zum einen die Formation 4-2-3-1. Das hat schon Gladbach erfolgreich eingesetzt gegen den VfB, auch Leverkusen. Die haben zwar 4-3-3 gespielt, aber schon auch mit offensiven Achtern, die sehr weit nach vorn gestoßen sind und dann abwechselnd so quasi als Zehner unterwegs waren. Das ist eine Struktur, mit der der VfB richtig Probleme hatte, mit diesen breiten Außenspielern, die in die Nahtstelle zwischen Halbverteidiger und Flügelverteidiger reinstoßen und dann noch der Mittelstürmer und der Zehner, die zusammen Anton in der Mitte überladen können. Und Hertha ist eben genau in so einer Struktur auch zu erwarten. Zusätzlich haben sie passenderweise noch Nemanja Radonjic zum Beispiel in der Hinterhand, der eben auch so ein dynamischer Flügelstürmer ist, wie in Leverkusen zum Beispiel auf beiden Seiten hatte. Das wird also spannend, ob der VfB mit diesen Dingen in der Defensive besser klarkommt als zuletzt. Aber natürlich hat auch der VfB Möglichkeiten nach vorne. Eine Schwäche zum Beispiel bei Hertha war, dass das Mittelfeldpressing doch noch nicht ganz top eingespielt wirkte. Gegen Bayern haben sie zum Beispiel so gemacht, dass die Sechser extrem tief verteidigt haben, was aber dazu geführt hat, dass sie im Mittelfeld zu große Lücken hatten und dann anfällig geworden sind gegen diese Dribblings von außen ins Zentrum, haben dadurch auch das Gegentor bekommen, das Entscheidende. Und wenn man sich in solchen Situationen dann Wamagituka, Koulibaly oder Massimo vorstellt, dann kann man absehen, dass auch der VfB da seine Möglichkeiten bekommen sollte im Spiel nach vorne.
Dankeschön nach Wien an dieser Stelle, denn da ist Jonas mittlerweile beheimatet, arbeitet dort und macht sich verdient auch im, sag ich mal, Arbeitsleben um Analysen, um taktische Expertise rund um den Fußballsport. Ich glaube, ein Faktor wird erstmal sein für den VfB jetzt, dass er es endlich mal schafft, eine defensive Stabilität hinzubekommen. Wir haben am Anfang jetzt viel über die Offensiven gesprochen, über Tommy, über Kalajdzic und wer da sonst noch alles rumturnt, der eine Rolle spielen könnte. Aber ich glaube, der Schlüssel muss erstmal sein, dass du nicht mehr in jedem Spiel so viele Tore frisst. Ja, also Schnitt liegt, glaube ich, bei 1,6 oder 1,7 pro Spiel auf dem VfB. Ich müsste es nochmal nachschauen, nagelt mich nicht drauf fest, aber es ist definitiv zu viel. Und dieser Verbund Torhüter, Dreierkette, Maschinenraum davor mit den beiden Sechsern, da waren in den letzten Wochen auch Spieler dabei, die nicht immer konstant das abgerufen haben, was sie können. Und ich glaube, das ist einer der Schlüssel jetzt für Samstag.
Zumal jetzt auch nicht nur mit Blick auf die Hertha, sondern eben auch was danach mit Köln, das ist noch viel extremer passiert mit Schalke. Alles Mannschaften sind, die auch aus Standards gefährlich sind. Und das ist etwas, das ist jetzt in Leverkusen nicht der Fall gewesen, ist aber auch eine andere Mannschaft. Aber jetzt kommen die Spiele gegen diese Mannschaften, die, ich sag's mal so, den schmutzigeren Fußball spielen.
Genau.
So, gegen die du eben auch schmutzig gegenhalten musst. Da muss dieser Heimsieg gegen Mainz, muss auf jeden Fall als gutes Beispiel dienen. Allein die Tatsache, dass die Mainzer jetzt auch wieder gegen Union gewonnen haben, zeigt im Nachhinein auch mal, wie wichtig das war, auch diesen Fluss der Mainzer zu durchbrechen in diesem Spiel. Aber genau das Gleiche passiert jetzt gegen die Hertha. Du hast es gerade gesagt, die kommen aus einer Niederlagenserie. So ein bisschen Gesetz der Serie mäßig müsste jetzt das Erfolgserlebnis kommen. Ich würde mich freuen, wenn es ein bisschen später passiert. Aber du hast auch in den Spielen der Hertha eben gesehen, die haben teilweise wirklich unglücklich verloren. Also dieses Spiel gegen die Bayern, da haben die echt ein ordentliches Spiel gemacht.
Kunja hat in der letzten Minute die Ausgleichschance, lässt er einfach liegen. Ja, also das sind schon Sachen. Deswegen meinte ich ja vorhin, die sind ergebnistechnisch, stehen die natürlich nicht gut da mit 5 Bleiben in Folge, aber so schlecht kicken die halt nicht. Und die haben Jungs drin, die richtig gut Fußball spielen können, wenn es denn funktioniert. Ja, also das ist dann die Aufgabe des Trainers, das ist auch die Aufgabe vielleicht dann auch ein Stück weit jedes Einzelnen, sich unterzuordnen. Gerade Kunja ist da angesprochen, ein Spieler, der sehr gerne mal sich eine Extrawurst brät oder zwei, wie es halt bei Brasilianern so oft der Fall ist. Kannst du dich noch erinnern, Marcelo? Bei Hertha, dieser bunte Partyvogel, der mal mit dicken Fellmänteln und weiß gefärbter Frise und sonst wie aufgetreten ist. Aber so ein Spieler ist Kunja auch, kann jederzeit der Unterschiedsspieler sein, kann Spiele alleine entscheiden, hat aber eben auch den Hang, eben zu sehr sich auf seine individuelle Leistung sozusagen zu fokussieren und dadurch zieht es natürlich auch eine Mannschaft runter.
Das ist ein Eindruck, den ich übrigens im Hinspiel in Berlin sehr, sehr hatte von der Hertha. Also du hast angesprochen, nominell sicher besser als der VfB, wenn du dir die 11 Einzelspieler anschaust, die auf dem Platz stehen. Aber der Grund, warum der VfB dieses Spiel in Berlin gewonnen hat, war, weil auf Seiten des VfB eine Mannschaft auf dem Platz stand. Und übrigens, das dürfen wir an der Stelle auch nicht vergessen, zu der Phase in der Hinrunde hat Nicolas Gonzalez auch gefehlt. Also auch,
richtig, ja.
Auch da hat es der VfB geschafft, in diesen Spielen dann die nötigen Punkte zu holen. Und das war eklatant in dem Spiel, fand ich, weil du gesehen hast, und wen der Labbadia damals noch alles gebracht hat in der zweiten Halbzeit. Da kam ja ein Offensiver nach dem anderen und de facto hat die Hertha nicht eine wirkliche Chance rausgespielt. Und das ist genau die Tugend, das ist natürlich so lapidar immer gesagt, aber genau das ist der Fall. Wenn der VfB es schafft, mannschaftlich geschlossen aufzutreten, dann ist da natürlich was drin. Du darfst aber nicht dich sozusagen von diesem Hertha-Spiel anstecken lassen. Sobald du das machst und auch so deine Einzelgeschichten anfängst hier zu machen, dann bist du wahrscheinlich eher auf verlorenem Posten. Dann kriegst du irgendeine Halbflanke oder irgendeinen Freistoß und verlierst das Ding 0-1. Das ist ein gefährliches Spiel. Also ich gehe mit dir noch nicht ganz so mit, indem ich sozusagen diese Angst noch nicht verbreiten will, aber ich will sagen, es ist ein sehr gefährliches Spiel und mit diesem Spiel kannst du wirklich die Richtung vorgeben für die nächsten Spiele, ganz wichtig.
Dinge werden mir hier unterstellt, Angst verbreiten, also bitte, nein, ich habe einfach kein gutes Gefühl und ich kann das eben auch begründen, habe ich vorher schon getan. Für mich kommt vieles neben der mannschaftlichen Geschlossenheit, du hast sie angesprochen, und neben der defensiven Stabilität, ich habe die angesprochen, kommt auch noch vieles in dem 8er-10er Raum beim VfB zusammen. Ja, ja. Da hast du jetzt schon gemerkt, dass Gonzo Castro eine sehr, sehr tragende Rolle spielt. Man merkt ja immer oft erst, was eigentlich fehlt, wenn es denn fehlt. Und das ist in dem Fall ganz deutlich zu bemerken. Du hattest jetzt in Leverkusen den Versuch unternommen mit Speed und Laufstärke, mit Tetto und mit Förster. Ich glaube, jetzt gegen so eher zähere oder schmutziger auftretendere Mannschaften, wie du es so schön gesagt hast, müssen da andere Spieler hin auf diese Position. Ich denke da an Clement, ich denke an Didavi. Ich weiß, die haben die letzten Wochen und Monate nicht die große tragende Rolle gespielt. Aber sie bringen eben zwei Sachen mit, die du in der Situation, in der der VfB sich jetzt befindet, brauchst, nämlich Spielstärke,
ja, exakt.
Ballsicherheit, Standardqualität.
Exakt. Und Clement, Didavi sind genau die Spieler, an die ich auch gedacht habe. Daniel Didavi vielleicht noch ein bisschen mehr.
Ja, weil zum Beispiel, klar. Also Philipp, ja, muss mir nicht drüber reden, unterperformt hier, seit er in Stuttgart ist, ist ja ganz klar.
Wobei auch da immer mal wieder ein wirklich guter Standard bei rumkommt. Aber bei Daniel Didavi, sage ich mal so, das wird auch seinen Grund gehabt haben, warum er beispielsweise in Leverkusen nicht zum Einsatz gekommen ist. Also wird mit Sicherheit auch der Spielplan eine Rolle gespielt haben. Hey, welche sind die Spiele, wo wir eher auf Dani Didavi setzen müssen? Und da gehört das Hertha-Spiel.
Dann lass Philipp außen vor und stell mir Tommy dahin. Dann agierst du mit Tommy und mit Didavi, zwei spielstarke Spieler, einer mit mehr Zug Richtung Tor, der andere ist mehr Verteiler, Standardschütze, beide können sehr gut Standard schießen, hinter Kalajdzic, dann wäre das für mich, sag ich mal, ein Angriffsdreieck, außen flankiert, Sosa, Wamangituka, damit könnte ich tatsächlich was anfangen und würde mir relativ hohe Chancen ausrechnen, als Trainer gegen die Hertha was zu reißen.
Das, meine Damen und Herren, war die Vorstellung der Startaufstellung für das Heimspiel gegen Hertha BSC, präsentiert von Philipp Meisel. Mal schauen, ob es soweit kommt. Wollen wir noch kurz ein bisschen über die Lage der Liga reden? Also mal gerade, was sich da hinten tut. Wir sind jetzt nicht verwegen und schauen nach oben. Keine Sorge, sondern wir schauen weiterhin auf das, was sich da unten tut. Schalke, schwierig.
Mainz. Also wenn die am Wochenende nichts reißen, sind die abgestiegen. Da brauchen wir noch nicht drüber reden.
Denke ich auch. Und zumal, also ob sie jetzt absteigen oder nicht, aber sie sind punktetechnisch schon so weit vom VfB weg, dass man sich da, glaube ich, keine Sorgen machen muss. Mainz,
abgestiegen, Christian.
13 Punkten, für dich auch abgestiegen. Ich bin mir da noch nicht so sicher. Also so eine Mannschaft, die, das ist doch eigentlich der Klassiker, eine Mannschaft, die abgeschlagen scheint und dann plötzlich in der Rückrunde beginnt, zu Hause zu performen. Gegen Mannschaften wie Leipzig und Union, die also bisher eine gute Saison gespielt haben, würde ich nicht abschreiben. Ich mache mir eher Sorgen um Arminia Bielefeld. Ich bin sehr überrascht, dass der erste FC Köln in Mönchengladbach gewonnen hat, zumal sie, nachdem sie in Regensburg rausgeflogen sind, auch eher so im Tief waren. Da aber nochmal herzliche Grüße an Borussia Mönchengladbach. Ihr habt ganz schön was an Sympathien verspielt bei mir in der vergangenen Woche. Ich mag so Wettbewerbsverzerrer nicht, die dann irgendwie so die halbe Mannschaft austauschen. Aber der FC Köln hat die Punkte geholt. Die haben genau 21 Punkte. Die sind also jetzt auch nur noch
4 Punkte weg.
4 hinterm VfB. So, und dann hast du die Hertha, die bei 17 steht. Und deswegen ist dieses Spiel so wichtig.
Ja, und du, wie gesagt, also ich kann mich da immer nur wiederholen. Wir haben jetzt schon mehrfach drüber gesprochen. Die Wochen bis zu dieser Länderspielpause sind entscheidend. Danach kannst du wirklich sagen, wenn das für dich läuft und die entsprechenden Ergebnisse holst, dann hast du eine sehr ruhige Schlussphase dieser Saison, kannst vielleicht auch mal dies, das ausprobieren, kannst vielleicht mal einen Jungen ranführen oder Einsatzzeiten geben, der bisher halt eher weniger zum Tragen kommen konnte. Das alles würdest du dir erarbeiten können, wenn du eben jetzt diese Wochen, wann ist sie? Mitte oder Ende März? Wann ist sie?
Die ist Mitte März, so um den 20. rum.
Ja, also, wenn du bis dahin, sag ich mal, 35 hast auf der Uhr, 34, 35, dann kannst du, glaube ich, davon ausgehen, dass dir nichts mehr passiert. Und das muss das Ziel sein jetzt für den VfB Stuttgart.
Genau, denn nochmal den Spielplan in Erinnerung gerufen. Jetzt dieser eminent wichtige Dreierpack, ja, Hertha, Köln, Schalke. Und dann hast du vor der Länderspielpause noch Hoffenheim und Bayern. Hoffenheim auch nicht in der Spur, sind wir uns einig, aber wir wissen, dass das eine wahnsinnig unangenehme Mannschaft ist. Über die Bayern muss ich nicht reden, auch wenn die dazwischen drin wahrscheinlich Champions League spielen. Das heißt, das sind jetzt die drei Spiele.
Wenn sie denn zurückkommen aus, wo sind sie gerade? Keine Ahnung.
In Doha, Katar. Wer möchte da nicht hin?
Ich weiß nicht, ob der Tower Doha, Katar genauso hardcore unterwegs ist wie die in Brandenburg und dann sagt, tut mir leid, heute wird hier nicht mehr geflogen. Wer weiß,
aber es ist. Aber wir können festhalten, diese drei Spiele jetzt sind wahnsinnig
wichtig. Ich würde sagen, wir machen für diese Woche Knopf dran. Wohl wissend, dass wir wahrscheinlich von der Aktualität überholt werden. Wohl wissend, dass wir nächste Woche wieder jede Menge aufzuarbeiten haben. Wohl wissend, dass wir wahrscheinlich ein Spiel haben werden, das kein Leckerbissen war, über das wir reden müssen. Und eines, das dann ansteht, das natürlich ebenso im Fokus ist in unserer nächsten, der dann 146. Folge. Ihr könnt übrigens euch so ein bisschen beteiligen. Und zwar 146 steht an, 150 bald. Zur 150. Folge haben wir uns heute Morgen unterhalten in unserer Redaktionssitzung und haben gesagt, wie machen wir das, wie gehen wir das an, was machen wir denn? Wir wollen was Besonderes machen, wir wollen irgendwie euch auch ein Stück weit einen Schmankerl bieten. Und dazu würde ich euch einfach mal aufrufen, mitzuarbeiten, nämlich schreibt uns eine Mail an info@meinvfb.de. Was würdet ihr gerne hören in der 150. Folge? Habt ihr vielleicht noch nie von uns gehört? Was ist euch auf dem Herzen? Wie könntet ihr euch vorstellen, dass so eine Sendung auszusehen hat? Wir wollen einfach mal ein bisschen sammeln, um dann zu schauen, ob wir daraus ein schönes Sendungskonzept stricken können, das darüber hinausgeht, einfach alte Outtakes hervorzukramen und die hintereinander zu packen.
Und vielleicht auch nicht zu viel singen. Das wäre vielleicht auch nicht so gut.
Ich glaube, es geht schon wieder los.
Ja, in diesem Sinne, der Aufruf steht. Und natürlich auch weiterhin die Info an euch da draußen. Die Mein VfB Plus App ist da, wird rege von euch genutzt. Wir freuen uns darüber. Und all das, was sich natürlich auf der einen Seite im sportlichen Bereich, aber auf der anderen Seite im vereinspolitischen tut, wir nehmen euch mit, wir begleiten euch, wir versuchen Dinge einzuordnen, zu analysieren. Nicht nur übrigens in Textform, sondern es gibt immer mal wieder auch etwas in Audioform hier oder auch in Videoform für euch. Wir hoffen, dass wir euch da einigermaßen gut mitnehmen können und freuen uns über euer Feedback.
Die Kanäle kennt ihr, über die ihr das Feedback loswerden könnt. Facebook, Twitter, Instagram, Mail habe ich vorhin schon genannt. Wir freuen uns und nächste Woche bin ich dann auch mal gespannt, nochmal neue Zahlen zu bekommen, wie wir denn dastehen. Ich weiß, dass wir kurz davor sind, jetzt vielleicht sogar schon geschafft haben, unseren 10.000. Abonnenten zu begrüßen, hier in diesem schnuckeligen Podcast. Und auch das Abo, Christian hat es angesprochen, läuft hervorragend. Da wollen wir euch natürlich auch möglichst transparent auf dem Laufenden halten nächste Woche. Christian, abschließend ein Tipp bitte. Jetzt haben wir so viel über den Kick gesprochen, der da am Samstag ansteht. Tipp, komm.
Ich habe mal von einem großen Philosophen gelernt, dass das 2-1 gar nicht so schlecht ist. Ich würde auf 2-1 VfB setzen und zwar gebe ich auch mal den Spielfilm. Es fällt das 1-0 durch Silas. Dann murmelt die Hertha irgendwie den Ausgleich rein und in der Schlussviertelstunde schlägt der VfB nochmal zu in Person eines langgewachsenen österreichischen Angreifers.
Ich sag 1-3. Silas Führung nehme ich und dann dreht die Hertha auf und zwar ohne nachzulassen und mindestens ein Ex-VfB-Spieler trifft. 1-3 geht's aus.
Das wäre bitter, wollen wir natürlich an der Stelle nicht hoffen, aber wenn es denn so passiert, dann spreche ich dir nochmal an auf die Kickbase 11.
Bis nächste Woche, Leute. Tschüss.
Ciao.
Finanzstadt. Der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.